Herzlich willkommen zur neuen Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt.
Ich bin Ursula Riegler.
Und ich bin Christoph Zietzele.
Christoph, was fällt dir zum Thema Naturwein ein?
Ich bin ja eher nicht so der Naturweintrinker. Ich bin mehr der Klassiker. Ein Fan des grünen Veltliners aus dem Weinviertel, Rescher THC, das ist mein Ding.
Also ich habe Erinnerungen an unsere Diskussion zu Fleisch und Fleischersatz oder vegetarischer Küche, immer wenn dein Schwiegersohn zum Abendessen kommt. Hast du Naturwein schon mal ausprobiert? Trinkst du ihn ab und an?
Ich trinke ihn ab und an, wenn wir unterwegs sind, in lokalen Restaurants. Für mich sind Naturweine Orangeweine, trübe Säfte, die ähnlich wie ein Orangensaft ausschauen.
Most, sagen manche.
Ein Most, genau, ja.
Gut, du gehst das natürlich mit der, sagen wir mal, ärgsten Variante von Naturwein an. Orangewein ist ja doch nochmal ganz eine eigene Kategorie. Aber weißt du warum? Also warum bist du eher auf der klassischen Seite? Also das ist ja, gibt ja viele Weintrinker wie dich. Was ist das, was dich noch zögern lässt beim Naturwein oder beim Orange?
Ich bin wahrscheinlich sehr konservativ in meinem Weinkonsum und greife eigentlich immer zu den Flaschen, von denen ich weiß, dass sie mir schmecken und bin halt über viele, viele Jahre konditioniert auf klare, pfeffrige Weißweine. Sehr kalt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Weißt du überhaupt, was ein Naturwein ist?
Ich habe also nicht genaue Kenntnis. Für mich sind Naturweine Orangeweine eigentlich.
Okay, aber ich glaube, so geht es vielen Menschen in Österreich, ist mein Eindruck. Vielleicht sollten wir einfach mal eine Expertin befragen, die uns da ein bisschen Aufklärung bringen kann.
Ursula, eine super Idee, das machen wir. Fahren wir ins Weinviertel.
Sehr gut.
Ursula und ich sind ins Weinviertel gefahren, genauer gesagt nach Zellerndorf zwischen Hollerbrunn und Retz. Wir haben Katharina Gessel besucht, eine junge, sehr innovative Winzerin, die aus einem ganz klassischen Wein- und Ackerbaubetrieb kommt und deren Weine Namen wie Havara oder Gspusi tragen. Und vor rund 2 Jahren mit einem Lounge-Event, wie sie es bezeichnet, erstmal präsentiert wurde. Alles also ein wenig anders hier. Aber was genau ist der Unterschied zwischen Naturweinen und herkömmlichen Weinen?
Trinken wir gleich mal einen Schluck.
Ja, trinken wir mal einen Schluckerl. Was haben wir denn da
was
eigentlich?
Was trinken wir denn? Da vor uns, genau. Katharina, vor uns steht ein Glas Wein, ist ein bisschen ungewöhnlich um die Zeit, aber wenn man bei einer Winzerin zu Gast ist, vielleicht doch nicht. Was haben wir denn da Gutes im Glas?
Wir haben jetzt gerade Grüner Veltliner Havara 2022 im Glasl. Also es ist mein erster Jahrgang.
Havara.
Also der Freund. Alle meine Weine haben ein Weinviertler Dialektwort gekriegt, mehr oder weniger weinviertlerisch oder generell österreichisches Dialektwort. Also das ist der Havara, es gibt noch den Schlingel, die Baravererin, das ist die Arbeiterin.
Ah, okay.
Und das Gspusi, das hat sich einfach so, entweder wie der Wein sich im Weingarten entwickelt hat oder wie im Köller war und irgendwann ist das Wort einfach mal zur Sprache gekommen und so hat sie dann die Weinnamen, so haben sie die Weinnamen entwickelt, ja.
Jetzt müssen wir mal aufklären, wo wir überhaupt sind, weil wir sind heute ins Weinviertel gefahren, ins Retzerland. Wir trinken schon vor Mittag heute.
Wir verkosten
ja, einen wunderbaren Wein und wir treffen die Katharina Gessel.
Hallo Katharina, danke, dass du dir für uns so viel Zeit nimmst. Du hast uns auch schon deinen ganzen oder euren Betrieb gezeigt. Wir sind schon herumgefahren, bevor wir jetzt mit dem Gespräch begonnen haben. Du hast uns euren Keller gezeigt, der prächtig in einer Kellergasse liegt. Sag uns kurz, wer du bist und was deine Familie hier macht. Ihr macht ja nicht nur Wein.
Ja genau, servus. Ich bin die Katharina Gessel. Wir sind gerade in Zellerndorf. Ich bin da 2022 mit eingestiegen. Also meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und einen Weinbau. Eigentlich alles in Zellerndorf und Umgebung. Und ich habe 2022 eben mit 2,5 Hektar mein kleines Projekt nebenbei gestartet.
Das heißt, es war nicht von vornherein vorgegeben oder klar, dass du mal Weinbau machen wirst, obwohl du von einem Betrieb kommst, der alle Möglichkeiten geboten hätte, oder?
Ja, das stimmt. Also es war nicht immer klar, dass ich wirklich daheim einsteigen werde und selber auch mein ganz eigenes Naturwein machen werde.
Stopp! Da war es Naturwein. Katharina wird uns noch einiges an Begriffen erklären, die in der Weinwelt herumschwirren. Sie macht das unglaublich gut und damit ihr nicht jedes Mal nachhören müsst, werden wir das auf dem essentiell Insta-Account in unserem Glossar in der nächsten Zeit aufgreifen.
Also ich habe Tourismusschule gemacht und da war immer der Kontaktpunkt zum Wein da. Und ich habe immer gern auch schon mitgeholfen, aber es war immer, eigentlich kann aus der Katharina alles werden. Also so fortgehen, irgendwo im Ausland sein oder vielleicht irgendwo ganz was Eigenes, vielleicht ganz was anderes machen. Aber es war nie klar, dass ich wirklich wieder zurück nach Zöllendorf komme und da mithelfe.
Wo warst du?
Also ich war während dem Studium war ich in Deutschland bei den Medienagenten, also einer Wein-Marketing-Agentur und habe dann nach dem Bachelor in International Wine Business habe ich dann einen Master in Content und Media Strategy in den Niederlanden gemacht.
Wow, sehr vielfältig.
Ja, also in Leeuwarden war das, ganz im Norden oben, Dänemark eigentlich schon an der Grenze. Und habe dort mit einem Sommelier zusammengewohnt, der ganz viele gute Sachen immer mit nach Hause gebracht hat. Und bin so eigentlich wieder, habe zu schätzen gelernt, was wir daheim haben. Und bin dann heimgekommen 2021 und habe zum Papa gesagt, ich würde gerne mal die ganze Lese von hinten bis vorn mitmachen. Und der hat mich eigentlich so ein bisschen mehr noch motiviert dazu. Also es war eigentlich ganz schön, auch mit den Eltern gemeinsam zusammenarbeiten. Und habe dann gesagt, ja, ich würde gerne was daheim machen, aber wenn dann eigentlich ein Cut und genauso wie was ich gern trinke und was ich gern machen würde und vielleicht noch ein bisschen radikalere Ansätze als wie davor. Genau, also meine Eltern haben davor schon 2009 alles auf biologische Landwirtschaft eben umgestellt. Aber ich habe gesagt, okay, ich würde gern Naturwein produzieren. Und ja, habe dann eigentlich mit Jahr 2022 im Jänner die Weingärten übernommen, 2,5 Hektar. Also wir haben einen eigenen Betrieb jetzt gemacht mit Weingut Katharina Gessel, dass das strikt getrennt ist, egal ob im Weingarten draußen oder im Keller dann herinnen. Sind das ganz eigene Weine.
Wieso Naturweine? War das in den Niederlanden ein großes Ding damals?
Ich weiß nicht, also ich glaube, es war im Ausland für mich mehr Ding. Also ich das erste Mal bin ich mit Naturwein in Berührung gekommen bei den Medienagenten. Die haben mir ein Line-up von 10 verschiedenen Weinen hingestellt und ich glaube 8 davon waren österreichische Naturweine. Und ich habe die ganzen Produzenten davon noch nie gehört gehabt. Also es war dabei, egal ob Jutta Brosic, Klaus Preisinger, Renner Sisters.
Das heißt, du musstest ins Ausland gehen, um die heimischen Naturweinproduzentinnen kennenzulernen. Interessant.
Ja, und habe das so spannend gefunden und habe mich dann irgendwie mehr damit beschäftigt. Aber trotzdem habe ich dann in den Niederlanden natürlich auch noch mehr viel verkosten können, weil wenn du dann mal ein bisschen in diese Szene hineinwächst und ein bisschen was verkostest davon, findest du wahnsinnig viel spannende Produkte. Und hab dann auf der Charaktere eigentlich, die in Eisenstadt stattfindet, eigentlich mitkriegt, was für coole Produzenten es gibt. Und das habe ich mir eigentlich sehr schnell abgehoben gefühlt, auch wie die Wein produzieren und Wein machen. Und hab dann den Papa einfach mal mit hingeschleppt und hab gesagt, ich würde gern in die Richtung eher gehen, also reduzierter Ansatz. Eigentlich ist der Weingarten das A und O, also das Traubenmaterial muss hinten und vorne stimmen, weil du kannst danach eigentlich nichts mehr machen.
Ich glaube allerdings, das musst du für unsere Hörerinnen relativ einfach, aber trotzdem detailliert erklären, was der Ansatz ist und was es bedeutet, so zu arbeiten.
Okay, also Naturwein ist in Österreich so geregelt, dass Naturwein nur aus biologischen Trauben, also von biozertifizierten Betrieben hergestellt werden darf. Und Naturwein ist eigentlich die Überlegung so, ich arbeite genau so viel, dass notwendig ist. Aber nicht schon, also ich mache nicht davor schon, dass ich eben, ich verzichte auf ganz viele Dinge im Weingarten und auch im Keller.
Du greifst weniger ein, oder? Als bei beim klassischen Weinbau.
Genau, also ich verzichte generell im Keller auf Filtration. Ich mache nur Spontangärung und nehme keine Schönungsmittel. Das heißt, ich habe keine Bentonit-Schönung, ich tue nicht filtrieren.
Da haben wir jetzt sehr viele Fachbegriffe, die wir in unserem Glossar erklären. Ja, wir machen ein Glossar, wir werden das alles erklären.
Okay.
Den Wein, den wir hier trinken, schaut aber trotzdem klar aus? Ist er filtriert oder nicht?
Nein, er ist nicht filtriert. Also der Wein ist eigentlich, ich habe die Trauben geerntet von 50-jährigen alten Rebstöcken.
Auch das ungewöhnlich, weil auch das im klassischen Weinbau selten vorkommt, dass jemand so lange die Rebstöcke
genau, muss. Weil der Ertrag zurückgeht. Sicher, der Rebstock reguliert sich dann schon selbst. Ertrag geht zurück. Es ist natürlich, wenn man auf Ertrag schaut, nicht immer das, also das Richtige. Aber für mich war es eigentlich, wenn sich der Rebstock schon von selbst reguliert, dann muss ich nicht mehr so viel Ertrag reduzieren.
Was bedeutet, dass er sich selbst reguliert?
Das heißt, der Rebstock, am Anfang produziert er ganz viel, also am Anfang produziert er die ersten paar Jahre nichts und dann produziert er Trauben und dann produziert er immer mehr Trauben, weil er immer stärker wird. Das heißt, er wurzelt immer tiefer, hat mehr Nährstoffe und er produziert ganz viel Trauben. Und ich als Winzerin, wenn ich dann sage, okay, ich möchte hochqualitativen Wein produzieren, reduziere die Trauben pro Trieb, also pro Trieb wachsen drei Trauben jetzt im Normalfall, sage ich, und reduziere dann auf eine Traube pro Trieb, weil ich eine hochqualitative Traube will. Das heißt, ich will, dass die Traube sehr viel Zucker hat, super reif ist, dass sie die richtigen KMW-Grade hat. Dass ich das Traubenmaterial...
KMW-Grade müssen wir auch kurz erklären.
Sind das BS oder was ist das?
KMW-Grade ist eigentlich der Zucker in der Traube. Also okay. Man misst es in Österreich mit KMW-Grade. Das heißt, ich messe mit einem...
Die Abkürzung ist für Klosterneuburger...
Mostwaage. Genau. In Deutschland wird das mit Öxler gemessen, in England mit Brix. Also da gibt es eine Messeinheit. Dafür. Genau. Mhm. Und das misst man eigentlich während der Lese, kurz vor der Lese, dass man sehen kann, wie reif ist mein Traubenmaterial. Genauso wie ich mir den Zucker damit anschaue, schaue ich mir auch die Säure an, also die Zuckersäurebalance und den pH-Wert. Das sind eigentlich die drei Faktoren, die ich mir bei der Lese anschaue. Und wenn ich wenig Trauben am Stock habe, also auf meinen Rebstock, dann habe die natürlich die idealen Voraussetzungen. Das heißt, die kriegt die ganzen Nährstoffe, also die kriegt mehr Nährstoffe, als wenn jetzt drei Trauben pro Stock.
Das heißt, du reduzierst quasi deinen eigenen Ertrag, um qualitativ höherwertiges Traubenmaterial zu produzieren.
Genau, richtig. Genau. Und eben, dass ich sicher sein kann, dass keine Fehltöne schon im Weingarten passieren. Wenn zum Beispiel zwei Trauben aneinander liegen und es regnet, dann ist natürlich Fäulnis oder so viel schneller da, als wenn ich nur eine Traube hat und die frei hängend ist. Ist natürlich schon im Weingarten draußen die idealen Bedingungen für die Traube. Und nachdem ich das Traubenmaterial danach in den Keller bringe und einfach nur presse und gern lasse und nichts mehr hinzugebe oder eben keinen Zucker hinzugebe, was oft im konventionelleren Weinbau passiert oder eben nicht entsäuere, dass ich Säure entziehe, muss die Traube einfach die perfekten Bedingungen haben. Das heißt, die braucht die perfekte Säure-Zucker-Balance, dass ich den Wein genauso im Glasl dann habe, dass diese Balance hinhaut, also passt. Und dementsprechend ist bei mir die Traube das A und O. Das bringe ich dann handgelesen in den Keller und ja, ist dann durchvergoren, also im großen Holzfass, also 1500 Liter Holzfass. Und ich habe das dann einfach letztes Jahr im Mai in die Flasche gefüllt.
Aber noch einmal zur Filtrierung. Mhm. Ja? Das heißt, der Wein wird natürlich klar.
Genau, also setzt sie die ganzen Hefe- und Trubstoffe, setzen sie am Boden ab. Und dann kann ich, wenn ich ihn eigentlich von oben nach, also von einer, wenn ich den untersten Trub weglasse, dann ist der Wein trotzdem halbwegs klar. Also wir haben ja jetzt im Glasl mal Sicht, dass er leicht drüber ist, aber eigentlich ist er ziemlich klar. Ich könnte den jetzt nochmal filtrieren, was oft passiert, dass er sicher klar ist, weil wenn man den vergleicht jetzt mit einem daneben einen filtrierten Wein, wird man vielleicht dann Nuance sehen, dass er nicht ganz blank ist.
Aber so, wenn er alleine steht, erkennt man mit freiem Auge jetzt keinen Unterschied.
Überhaupt
oder?
Nicht.
Christoph denkt, er trinkt einen klassischen Wein, wie er ihn kennt. Dich hat nichts irritiert, oder?
Na, mich irritiert überhaupt nichts. Mir schmeckt er ist nicht gut. Er schmeckt trotzdem nicht klassisch.
Ja.
Also das, was ich als DRC-Weltliner kenne aus der...
Genau, das ist halt oft einfach, dass
man... Ist auch Absicht wahrscheinlich, oder?
Ist auch Absicht. Also ich glaube, nachdem oft einfach im Keller noch Hefe hinzukommt oder vielleicht, dass ich Zucker noch hinzugibt, dass er vielleicht ein bisschen geschmeidiger wird am Gaumen oder klassisch hingetrieben dann einfach wird. Das ist bei dem Wein halt nicht der Fall.
Für wen produziert man den Naturwein? Für die Umgebung, für die Nachbarn oder für den internationalen Markt?
Ich habe den Eindruck, dass wenn du Naturwein aussprichst in Österreich, das manchmal in der Weinszene oder bei den Weintrinkerinnen, sagen wir so, bei den klassischen, eine ähnliche Reaktion hervorruft, wie wenn du bei den Fleischessern von vegan sprichst. Und wir gesagt haben, wir wollen dich gern treffen, weil offensichtlich ist es eben, muss es kein Dilemma oder Widerspruch sein, dass du aus einem, du kommst aus dem Kernland des klassischen Weinbaus, da mitten im Weinviertel, und probierst einfach Dinge aus und machst Naturweine, obwohl euer Betrieb ganz klassisch produziert, bio, aber klassisch, und die Umgebung vor allem wahrscheinlich sehr traditionell Wein macht. Ist das Weinviertel irgendwie implodiert, wie du begonnen hast, oder wie reagiert denn die Umgebung? Wie reagieren die Winzer hier in der Nähe? Finden die das spannend oder sind sie skeptisch oder warten die drauf, dass es schief geht?
Also ich muss sagen, eigentlich von Anfang an, jeder war interessiert dran. Also egal, ob ich jetzt im Weingarten draußen einen Nachbarwinzer getroffen habe, hat sich natürlich jeder am Kopf gegriffen, wie ich am Anfang Trauben runtergeschnitten habe.
Um Gottes Willen.
oder nochmal ausdünnt habe, nochmal Blätter reduziert habe. Aber generell war das Feedback eigentlich von Anfang an sehr positiv gestimmt. Jetzt nicht mit diesem, vielleicht der Unterton, dass er negativ war, hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Mhm. Das war eigentlich ganz schön. Und dann, wie ja die Weine in die Flaschen gekommen sind, und dann war ja jetzt mein Zielmarkt, war ja jetzt nicht, dass jetzt in Zellernorf das jeder trinken
im
muss.
Im Ort zu verkaufen, genau, sondern überregional.
Eher, genau, überregional. Einerseits natürlich in Wien oder auch im Ausland viel. Und ich glaube, immer wenn du was dann weit weg, wenn das gut ankommt und die Leute das mitkriegen oder auch wer darüber erzählt, dass das vielleicht ganz cool sein kann, kommen dann die Leute ganz gern zu dir und fragen die, hey, könnt ihr das auch mal trinken? Was ist das? Was ist Naturwein? Was ist da so anders dran? Wieso schmeckt das, wie es schmeckt? Was machst du da? Und jetzt da zum Beispiel, wir haben immer die Weintage in Retz. Das ist immer eine Veranstaltung, 4 Tage lang, wo klassisch Weinviertel DRC und eben auch klassische Winzer ausschenken, jeder Ort im Weinviertel West. Und das werden über 700 Weine verkostet. Und dieses Jahr ist erstmalig, wir sind eine Naturweintruppe da eigentlich, also wir haben ein paar Winzer in der Umgebung, wo das Alter circa gleich, also wir sind alle circa gleich alt und alle haben circa dieselben Ansätze. Mhm. Und wir haben das geschafft, dass dort einen Tag haben wir einen Pop-up, das heißt Drink Different, und dort wird in der klassischsten Weinviertel-Szene wird Naturwein ausgeschenkt, wo die Leute, also wo wir Winzer dann auch vor Ort sind. Also es ist eigentlich ganz cool. Und dort zeigt auch wieder, dass das Interesse da ist von den Mitmenschen, dass sie schon interessiert sind, was passiert da, wo ist das Umdenken da. Mhm. Also ich kann mich eigentlich gar nicht beschweren, weil eigentlich sind alle sehr positiv dem entgegengetreten.
Das heißt, das zeigt, es muss kein Entweder-Oder sein, sondern es ist eine ganz gute Ergänzung oder...
Ist auch eine Befruchtung.
Eine Befruchtung, weil, und man lernt voneinander offensichtlich, oder?
Du siehst es ja auch bei Bio. Ja? Also wie ich das mitgekriegt habe, vor ungefähr, weiß ich nicht, sagen wir 10 Jahren hat es geheißen, ein Bio-Wein kommt qualitativ niemals an einen konventionellen heran. Das war so die Grundmeinung. Oder das habe ich so verstanden. Mittlerweile wird sehr viel Bio produziert. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Qualität leidet.
Ja, in keinster Weise, ganz im Gegenteil.
Es ist eine Technikfrage auch, das zu erlernen. Ja? Und ich kann mir auch sehr wohl vorstellen, dass die Dinge, die du tust, irgendwann einmal einfließen auch in die konventionelle, klassische Produktion. Vielleicht nicht alles, aber gewisse Technik.
Ja, absolut, dass du ein bisschen so, du bist quasi die vorangeht und ziehst andere oder inspirierst andere, dass sie vielleicht Elemente davon übernehmen. Du sagst, du machst jetzt den 2. Jahrgang, glaube ich, oder? Und das heißt, nachdem du ja deinen eigenen Betrieb gegründet hast, du hast wahrscheinlich ein großes Netzwerk trotzdem, aber wie beginnt man denn dann einen Vertrieb? Wenn du sagst, du wolltest ja auch ein bisschen raus und Wien und weit darüber hinaus einmal deine Weine positionieren, wie geht man das an und wie ist es bei dir passiert und wie erfolgt, also wie funktioniert's, wie läuft's?
Also eigentlich habe ich ein riesiges Glück gehabt. Ich habe einen Händler schon davor gekannt, ein Freund von mir, der Zanke Maximilian. Mhm. Und der hat gesagt, du, wenn du was machst, dann lass mir das verkosten. Und wir werden schauen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann habe ich einen Weinlaunch gemacht. Für mich war immer klar, also es war eigentlich ganz witzig. Für mich haben ganz viele Freundinnen, die nicht in der Branche waren, haben immer gesagt, wenn du was Neues machst, dann machst du sicher ein Lounge-Event, weil das macht heutzutage ja jeder. Und das ist in der Weinbranche eigentlich, glaube ich, nicht so wirklich das Ding, dass man so ein Lounge-Event macht. Und ich habe gesagt, ja, eigentlich ganz cool, da lade ich einfach Sommeliers ein. ganz viele Freunde, vielleicht auch Genussmenschen in Wien, weil es natürlich die Barriere zum Rausfahren ist schon einfach ein ganz, ganz anderes, als wenn ich es in Wien mache. Und habe am 15. Mai 2022 ein Lounge-Event gemacht, habe Sommeliers aus ganz Wien eingeladen, ganz viele Freunde, ganz viele Leute, die gerne einfach Wein trinken.
Die gerne guten Wein trinken.
Genau, und habe dort meine ersten 4 Weine vorgestellt. Und dort war aber schon die Unterstützung eben vom Zankl-Maxi da, dass der eben auch seine Freunde und seine Sommelier-Kollegen, der hat damals noch als Sommelier im Oberau gearbeitet. Und so hat das eigentlich das Ganze gestartet. Und das war, natürlich hat das dann ganz gut geklappt mit ihm gemeinsam. Und wir haben das eigentlich zu zweit so vom Mai aus, ja, so weggeschupft.
Wie waren die Rückmeldungen bei der ersten Lounge? Verkostung?
Sehr gut. Also ich glaube, es waren sehr viele konventionelle Weintrinker natürlich auch dort, die vielleicht mit ganz anderen Einstellungen schon zur Naturwein hingegangen sind. Aber es war super positiv. Also egal, ob jetzt ein klassischer Weinviertel ERC-Trinker dort gestanden ist oder die Naturweinfreaks, eigentlich war jeder sehr positiv gestimmt. Sicher beim ersten Event wird dir jetzt dann nicht, glaube ich, ein negatives Feedback so schnell an den Kopf werfen. Aber ich glaube, einfach so übers Jahr hinweg hat sich schon kristallisiert, dass eigentlich sehr positiv und sehr, sehr offen dem Ganzen entgegengekommen wird. Und das war schon gut. Gerade am Anfang, wo du eh so viele Barrieren hast, als junge Winzerin, wo du eh selbst wahrscheinlich am meisten als Kritikerin entgegensprichst, war das ganz gut, dass jeder eigentlich so positives und so, ja, positives Feedback gibt.
Ich habe noch eine Frage zu den Naturweinen. Natural. Wir haben beim Herfahren auch darüber geredet, Natural und Orange. Ja. Das war für mich irgendwie so ein bisschen in einem Bottich. Ja,
ja, in einem Fass.
In einem Fass. Ja.
Obwohl das so unterschiedlich ist, gell?
Genau.
Ich glaube, es braucht Aufklärung, Katharina.
Du machst keine Orange-Weine?
Nein. Orange-Wein ist ja meistens vergorener Wein. Das heißt, normalerweise ernte ich die Trauben, dann, wenn dann ich rebe, also ich entferne die Trauben von den Trieben und dann presse ich es ab und dann noch vergärt der Wein. Und bei Orange-Wein sage ich, dass der ist mit auf der am Hautkontakt, manchmal auch sogar noch mit dem ganzen Stielgerüst, wird der Wein vergorener drauf. Das heißt, er hat viel mehr Bitterstoffe, viel mehr Tannin. Das heißt, er hat eine ganz orangene Farbe, deswegen kommt da der Begriff Orange-Wein. Und die ganze Historie dabei liegt in Georgien, dass das auch in Amphoren ausgebaut worden ist. Also Orange-Wein ist eigentlich eine Machart von Wein und nicht ein ganzer Jahreszyklus, sondern ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich bin ein konventionell arbeitender Betrieb und wir aber mit Maischestandzeit arbeiten und dann kann ich einen Orange-Wein produzieren. Und bei Naturwein ist eigentlich der ganze Ansatz von ganzen Weinjahr dahinter.
Bio, vegan, ja. Natural. Ja. Ja. Da gibt es ja auch Segmentierungen.
Genau, das sind eigentlich verschiedenste Bereiche. Vegan ist eigentlich, bei Natural Wein ist alles vegan, weil du hast ja keine Schönungsmittel und bei vegan geht es eher darum, dass ich, wenn ich schöne, kann ich auch mit Schönungsmittel schönen, zum Beispiel Eiweiß, dann ist er nicht mehr vegan.
Das ist, glaube ich, auch was für viele oft ein Fragezeichen aufwirft, wenn auf einer Weinflasche vegan draufsteht, wo man sich dann fragt, warum wäre er denn nicht
ob
vegan?
Da reinkommt,
weil die Schönungsmittel natürlich außer am Profi ja niemandem bekannt sind, wenn du jetzt nur Wein trinkst. Irgendwie. Also ich glaube, da kann man viel ins Dunkel bringen.
Und dann gibt es natürlich die Bewirtschaftungsweise. Das heißt, da geht es um den Weingarten und den Keller. Da gibt es eben konventionell arbeitend, biologisch arbeitend oder biodynamisch arbeitend.
Ist das für dich ein Thema?
Biodynamisch? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube,
das ist Demeter dann.
Das ist, ja, da gibt es verschiedene. Biodynamisch gibt es entweder Demeter-Zertifizierung, Respektgruppe ist eine andere Zertifizierung davon oder einfach biodynamisch arbeitend. Und da geht es um die ganze Produktionsweise. Das wird auch immer zertifiziert. Da wird einmal im Jahr auch eine große Kontrolle gemacht. Das ist einfach eine Bewirtschaftungsform. Und dann bei Naturwein, das ist ja gesetzlich nicht geregelt, außer dass ich biologisch arbeiten muss in Österreich. Das heißt aber nicht, dass das in Deutschland oder Frankreich oder Italien genauso geregelt ist. Und das ist bei biologisch oder biodynamisch schon gesetzlich geregelt.
Europaweit geregelt.
Genau.
Ja. Gibt es deinen Wein mittlerweile auch im Weinviertel? Bist du wieder zurückgekehrt quasi?
Es gibt im Weinviertel, ich überlege gerade, die Frage habe ich mir davor noch gar nicht gestellt. Also es gibt ihn auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht, wo es ihn zum Verkosten gibt. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube bei keinem. Es gibt da nicht genug Restaurants, wo man sich jetzt denkt, wo das vielleicht konsumiert wird, weil im Weinviertel Restaurants
sind. Aber vielleicht
auch
der Michael Fabich in der Nähe, wo wir ja schon waren, beim Franz Josef, genau, da würde dein Wein vortrefflich hinpassen.
Sag Ursula, der Michael Fabich, der war doch bei uns schon im Podcast. Weinviertel ganz in der Nähe.
Das stimmt, Christoph, der war einer unserer ersten Gäste, den haben wir auch hier in der Nähe besucht, in der Nähe von Red. Und es hat uns irgendwie beeindruckt, wenn du dich erinnerst, ein ganz junger Mann, aus der Gegend kommend, der hat hier ein neues Wirtshaus aufgesperrt. Etwas sehr Seltenes. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das schon mal wo erlebt zu haben.
Ich habe eine super Idee, wenn wir mit dem Naturwein fertig sind, dann besuchen wir noch einmal den Michael.
Hast recht, der ist so in der Nähe, da fahren wir nach dem Podcast auf ein Mittagessen hin und schauen, wie es ihm geht. Was sind deine nächsten Ziele mit deinem Wein? Jetzt im Vertrieb, aber genauso, was hast du noch alles vor? Welche möchtest du noch andere Rebsorten? Welche Rebsorten produzierst du jetzt? Gibt es da noch Pläne?
Also zurzeit produziere ich Grüner Veltliner, Gelber Muscatella und Zweigelt. Und rebsortentechnisch will ich mich schon auf den Grüner Veltliner fokussieren. Einfach, ich glaube, weil es am besten einfach das Terroir widerspiegelt in dem Gebiet. Aber es ist natürlich der Ansatz, dass ich mit den Rebsorten weiterarbeite, die davor schon vom Papa und vom Opa bewirtschaftet worden sind, die Weingärten. Und da sind auf jeden Fall noch Weißburgunder ein großes Thema und Riesling, genauso wie St. Laurent. Genau, also das gibt es eben nur zur Verfügung.
Klima und Rebsorten. Mhm. Ja, ich meine, ich lese auch immer wieder drüber, dass die Erwärmung, die klassischen Rebsorten im Weinviertel, also Veltliner insbesondere, aber auch Riesling, immer stärker beeinträchtigt.
Ja.
Stimmt das oder muss man dann umsteigen auf andere Rebsorten oder was kriegt man dann? Italienische Rotweine?
Ich glaube, dass das eigentlich ein bisschen zerredet wird, das ganze Thema. Also ich glaube, Klimawandel ist auf jeden Fall, wir merken es, wenn wir rausgehen, egal was, das ist ein riesiges Thema. Es gibt immer mehr Extremwetter. Also wir haben immer Spätfrost, das ist bei uns ein riesiges Thema. Das heißt, wir haben späte Fröste im Mai vielleicht noch, wo es Minusgrade hat, wo vielleicht schon alles blüht. Wir haben Hagel, ist ein Thema dann im Sommer. Wir haben heißere Sommer, wir haben kürzere Zeiten von der Blüte bis zur Lese. Das hat man früher aber immer die Pi mal Daumen-Regel, von der Blüte bis zur Lese dauert es 100 Tage. Das hat sich mittlerweile auf ca. 88 Tage runtergesetzt. So Thema merkt man natürlich Klimawandel. Ich glaube aber nicht, dass, also die Rebsorten werden sich verändern in der Hinsicht, dass vielleicht anders im Glas schmecken. Ich glaube aber, dass der Winzer so arbeiten kann mit Laubwandmanagement, dass ich sage, okay, wo ist die Mittagssonne im Sommer? Dort entsprechend lasse ich eine höhere Laubwand oder mehr Laubwand. Und wo die Nachmittagssonne ist oder die Spätsonne, da kann ich die Laubwand eher öffnen, dass ich weniger Blattwerk dort habe. Also ich glaube, dass man mit dem Klimawandel arbeiten kann. Wir sind aber da im nördlichsten Zipfel Österreichs, wo wir gerade sind. Und da ist Klimawandel eigentlich vielleicht, dass es nicht mehr so kalt ist, ist vielleicht für die Stilistik auch ganz spannend, weil vielleicht die Weine auch ein bisschen stilistisch sich verändern in eine gute Richtung.
Ist das für dich und die Art, wie du Weine machst, leichter, weil du sowieso, weil Innovation dazugehört und ein bisschen ausprobieren und experimentieren und der Wein anders schmecken darf in jedem Jahrgang, ist das leichter als jetzt für die DAC-Winzer, wo die Konsumenten eine bestimmte Erwartungshaltung haben, wie er schmecken muss?
Ich glaube, man muss sich einfach mit seinem Weingarten extrem beschäftigen. Und ich glaube, dass das A und O ist. Und das ist auch natürlich bei mir, bei Naturwein, das A und O. Und wenn ich weiß, okay, der steht auf Lehmboden, der steht auf Sandgesteinsboden oder der steht auf Lössboden, muss ich schauen, wie steht der Weingarten, wo ist die Sonneneinstrahlung am höchsten. Also mit so Themen, wenn ich mich damit beschäftige, habe ich natürlich einen riesigen Vorteil bei Klimawandel, weil ich beschäftige mich draußen einfach ganz viel mit dem Weingarten. Das heißt, ich weiß, was passiert. Und da habe ich sicher vielleicht einen Vorteil im Gegensatz zu einem größeren DAC-Produzenten. Aber es kommt immer darauf an, was ich damit mache. Also wenn ich jetzt viel draußen bin und viel Ahnung habe, wie vielleicht da das Wissen vom Papa und von der Mama und vom Großvater nutze, dann habe ich vielleicht einen riesigen Vorteil, weil der hat damals auch selber, also wir sehen es jetzt beispielsweise, wir machen gerade Rebschnitt und Anbinden. Und der Opa hat damals den Rebschnitt immer selber gemacht. Und in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wurde es eigentlich von Hilfsarbeitern hauptsächlich in den ganzen Weingärten immer gemacht. Und jetzt da plötzlich, wir machen wieder einen Rebschnitt nur mehr selber. Und das ist einfach diese Dinge, wo du weißt, okay, das setzt den Jahreszyklus an. Und ich beschäftige mich wieder damit. Also so Dinge sind sicher einfach ja ein großer Vorteil. Ja.
Aber das klingt ja alles, du hast uns vorhin auch schon viel erzählt, nach unglaublich viel Aufwand und vor allem eigentlich täglichem Aufwand, oder? Und das geht ja gerade im Weinbau das gesamte Jahr, mehr oder weniger bis auf ein paar Wochen vielleicht, wo es wirklich ruht, nicht einmal dann. Ist das noch bezahlbar? Beziehungsweise musst du dann nicht den Wein irgendwann einmal so teuer machen, damit das irgendwie honoriert ist, euer Aufwand, den ihr betreibt? Du hast da erzählt, Handlese und. Das ist ja unfassbar viel Zeit, die ihr da reinsteckt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, dass den Menschen, also den Konsumenten auch wieder bewusst sein muss, was da für Arbeit drinnen steckt, was ich ja wieder versuche, mit meinen Weinen zu schaffen, dass ich den Konsumenten nahelege, was steckt da wirklich drinnen. Aber es ist natürlich, die Betriebe verändern sich ja auch so, sieht man ja Statistiken, die Betriebe werden immer größer, weil es natürlich einfach viel leichter dann zu handhaben ist. Also ich glaube, du musst eine gewisse Größe haben, dass es sich auch wirtschaftlich rendiert. Das merkt man halt extremst. Es gab damals wie 2010 oder so vielleicht noch 20.000 Betriebe, mittlerweile sind es 14.000 Betriebe. Also es ist ja radikal, dass sich alles weniger Betriebe und größere Rebflächen, dass es auch rentabel bleibt. Und du merkst halt einfach, es wird halt auch alles viel mehr bürokratischer Aufwand. Also du sitzt einfach auch viel mehr, dass du alles, also du hast die beispielsweise die Biokontrolle bei mir, bei einem 2,5 Hektar Betrieb, dauert gleich lang wie eine Biokontrolle bei einem 20 Hektar Betrieb vielleicht vom Papa. Und allein ich das merkst du schon, das sind bei ganz vielen Dingen, du hast denselben Arbeitsaufwand, aber es ist zeitlich einfach ein riesiger Unterschied, ob du jetzt, ja.
Das bedeutet aber konsequenterweise, dass du auch beginnen wirst müssen, deine Rebfläche auszuweiten.
Ja, also ich bin ja noch ganz jung.
Bist du schon in Verhandlungen mit Papa?
Nein,
wie es ausschaut?
Der wird sich freuen. Ja, also sicher ist das Thema bei uns daheim. Der Papa wird heuer 60 und da ist natürlich auch immer ein Thema so, wer übernimmt, wer will was machen. Aber zurzeit will ich einfach mich auf der Rebfläche, was ich gerade habe, will ich mich austoben und wir schauen, wie es funktioniert. Und einfach nicht hudeln. Also ich will jetzt nicht so schnell zu viel übernehmen. Das war ja von Anfang an der Anspruch, warum ich gesagt habe, ich will wenn dann nur einen Teil und das strikt getrennt haben und nicht gleich alles übernehmen, weil ich glaube, dann war ich halt einfach genau in denselben Strudel und hätte genau gleich weitergearbeitet wie die Eltern und das wollte ich nicht und ich glaube, meine Eltern sind auch froh, dass es nicht so gewesen ist. Aber sicher ist das Thema immer da, will ich ein bisschen mehr, will ich den Weingarten vielleicht dazu nehmen. Aber das ist alles eigentlich noch vielleicht ein bisschen in der Zukunft, genau.
Aber irgendjemand wird die Weingärten deiner Eltern trotzdem übernehmen,
ja,
oder?
Das stimmt, ja. Also ja, wir haben ja viel Eigenfläche.
Der Papa ist 60, der hat
genau,
noch Zeit,
der hat
oder?
Noch Zeit. Der liebt es auch draußen zu arbeiten.
Und du hast ja erzählt, er schnuppert ja auch bei dir ein bisschen vielleicht,
ja.
Oder? Also er lernt ja auch von deiner Art Wein zu machen. Vielleicht kommt er neu auf den Geschmack und stellt alle seine Flächen um und macht nur mehr Naturweine.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Mama und Papa sind sowas von dahinter. Die Mama bindet gerade alles an mit meiner Tante und mit neuner Freundin. Und der Papa beim Rebschnitt war da jeden Tag draußen. Also das ist echt der Wahnsinn, dass man da so eine Unterstützung hat von den Eltern. Aber sicher ist das Thema da. Will ich das dann übernehmen? Ich habe noch einen kleinen Bruder. Vielleicht wird der mithelfen. Es ist schon
alles. Der macht dann die Orange-Weine.
Ich weiß nicht, der trinkt zurzeit noch keinen Wein, also schauen wir mal. aber sicher ist das Thema, ob das wer übernimmt. Also ja, es ist schon natürlich in der nahen Zukunft, wird es sicher früher oder später Thema sein.
Zum Abschluss noch eine Frage der persönlichen Präferenzen. Trinkst du selber nur Natural Wines oder trinkst du auch Klassiker?
Ich trinke beides. Also ich glaube, wenn du nur Natural Wine trinkst, dann glaube ich, wirst du immer extremer von deiner Stilistik. Und ich finde es super spannend, wenn ich auch da mit den Winzerkollegen irgendwie was verkoste, was vielleicht sehr klassisch ist. Und ich trinke es auch wahnsinnig gern hin und wieder super klassisch. Ich trinke auch hin und wieder ganz verrückte Sachen gern. Also ich glaube, meine Palette ist von bis und ich bin da sehr froh drüber. Ja.
Katharina macht Naturweine und trinkt selbst auch ganz klassische Weine. genauso wie ganz Verrückte. Und steht damit für die Offenheit, den Wein in seiner Vielfalt zu schätzen, zu lernen, auszuprobieren und die doch sehr unterschiedlichen Ansätze im Weinbau nicht als Konkurrenz zu sehen. Naturwein, Winzerin im Kernland des Weinviertel DRC. Katharina Gessel macht mit ihren Weinen Gusto aufs Ausprobieren. Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele. Wir erscheinen alle 2 Wochen mit einer neuen Folge, und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Produziert von Georg Frera und dem Team Audio Funnel.